Alles bla 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 ist das.
Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Slider! Slider! Yeah! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch zu Folge 126. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo auch immer ihr uns jetzt zu welcher Tageszeit auch eingeschaltet habt. Vielleicht ist schon eine neue Woche gestartet, vielleicht seid ihr schon mittendrin wieder im Wahnsinn des Alltags. Wir begrüßen euch auf jeden Fall noch an einem späten Sonntagabend. Mein Name ist Leon Ginzel, mir zugeschaltet. Mal wieder zugeschaltet. Wir hatten es ja auch jetzt in letzter Zeit eigentlich eher, dass wir uns wieder oft gesehen haben, aber jetzt heute aus organisatorischen Gründen zugeschaltet. Henning Schneider, hi.
Hallo Leon, hallo liebe Doppelspitze-Fans. Ja, ist ein schweres Wochenende. Also es ist ja auch so ein bisschen trüb. Wir hatten ja an Ostern wunderbares Feiertagswetter hier in Berlin. Inzwischen war es ein bisschen trüber. Nächstes Wochenende soll es wieder grandios sonnig werden. Und passend zu dieser Wettereintrübung hat es sich auch sportlich so ein bisschen eingetrübt. Also die Laune ist so ein bisschen... Ist ein schwieriges Wochenende, in doppelter Hinsicht, aus härter Hinsicht, aber auch, wir sind ja auch Handball-Enthusiasten aus Flensburg stammt, also auch in Handball-Hinsicht war es nicht so leicht, aber natürlich ist die Hertha unser Sorgenkind Nummer eins hier. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Leon?
Sorgenkind Nummer eins, ja, tatsächlich. Ich find's ganz spannend, also es ist natürlich, am Freitagabend war absolute Katastrophe, ich war wirklich auch selten so schlecht gelaunt nach einem Fußballspiel wie am Freitagabend, weil das war wirklich ein unfassbar aufwühlendes Match, weil es einfach so... wirr war. Also Hertha hat sich so konfus präsentiert hinten und dann kam sie da nochmal irgendwie, also es war so ganz, ganz schwer zu ertragenes Spiel. Und ich meine, das Ergebnis spricht ja für sich. 2-5. Mittlerweile ist der Trainer Sandro Schwarz raus. Wir wissen, dass ein gewisser Paul Dardai jetzt wieder zurückkommt. Ein unfassbares Kapitel, was da jetzt wieder aufgeschlagen wird. Ein neues Hertha-Kapitel. Und das ist alles irgendwie unfassbar. Also ich habe, also der Tagesspiegel schreibt dazu, nach dem Spiel am Freitagabend, Hertha stürzt ins Bodenlose, die Morgenpost titelt, Hertha taumelt Richtung Abgrund. Und was soll man anderes sagen, außer zu sagen, ja, es stimmt. Und der Kicker hatte heute einen Kommentar, jetzt nachdem klar war, dass Dardai zurückkommt. Und das müssen wir gleich mal ein bisschen aufdröseln. Das ist natürlich das große Thema der Folge 126 hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wie weiter mit der Hertha? Tabellenletzter jetzt. Und der Kicker schrieb im Kommentar, der aktuelle Kader, im Grunde der ganze Club, ist eine Ruine des Größenwahns. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Und es ist ja so. Es ist unfassbar, was da abgeht. Ich meine, wir reden hier über eine Mannschaft, über einen Kader, der mit Millionen eigentlich aufgetunt wurde, der es aber einfach nicht hinkriegt, weil er einfach unfassbar schlecht zusammengestellt wurde. Ja, haben wir auch schon oft besprochen. Jetzt mal wieder die Quittung auf dem Platz. Es ist wirklich, also ja, als Hertha-Fan hatte man ein ganz, ganz schweres Wochenende. Und jetzt schimmert da wieder so ein leichter Hoffnungsschimmer, ja, am Ende des langen Tunnels, der, weiß ich nicht, U2, bevor sie am Gleisdreieck rauskommt oder so, oder wo sie da rauskommt, U1, nach der Kurfürstenstraße Straße geht es dann hoch Richtung Neulendorfplatz oder so. Aber es ist, ja, es ist unfassbar. Ich glaube, es ist aber ein guter Moment und ein guter Zeitpunkt gewesen, jetzt noch was zu tun, weil nach dem Spiel musste man reagieren, finde ich.
Auf jeden Fall. Man muss ja, vielleicht müssen wir dankbar sein auch dafür, dass das jetzt nicht auf den Montag geschoben wurde, wie so oft. Wir hatten ja die Montagsprophezeiung schon hier als Rubrik, ja, weil einfach die Entscheidungen dann doch nicht am Spieltagwochenende getroffen werden und veröffentlicht und verkündet werden, sondern eher am Montag. Heute 15.17 Uhr kam, weiß ich, die E-Mail von Hertha BSC mit den Stellungnahmen auch von Sandro Schwarz und Paul Dardai, also noch während der Spieltag lief, aber natürlich mit dem Freitagsspiel auch mit 2 Tagen Abstand, kam da die News raus. Das heißt, wir können es jetzt hier auch noch besprechen, auch weil wir halt etwas später aufnehmen. Wenn wir heute um 12 aufgenommen hätten, hätten wir es auch nicht mehr drin. Deswegen ist ja eigentlich ganz gut, dass wir drüber sprechen, wenn wir da irgendwie Faktenklarheit haben. Aber natürlich ist es ein Rieseneinschnitt und ehrlich gesagt, mich wundert auch, dass Paul Dardai da jetzt so an Bord ist. In seinem Statement steht, dass als der Anruf kam, musste er keinen Moment überlegen, weil jeder weiß, wie seine Verbindung, wie eng die Verbindung zu Hertha ist. Und das ist natürlich auch so. Aber ich hatte das Gefühl, als er vor 2 Jahren, also er war ja Trainer 2015 bis 19 und dann ein paar Monate 2021. Und ich hatte das Gefühl, als er das letzte Mal wiederkam und das dann nicht so lange ging, dass der Abgang so ein bisschen geräuschvoller war. Und ich dachte nicht, dass er dann nochmal wiederkommt, ehrlich gesagt. Aber
tja. Das ist halt echte Liebe, ne? Das ist wirklich wahre Liebe. Also es ist wirklich, es ist extrem spannend, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und im Grunde haben wir es ja schon ein paar Stunden, eigentlich schon gestern schon gewusst, ja, weil ich hatte es dir ja schon im WhatsApp-Chat geschrieben. Ich hatte schon so ein Gefühl, ich wusste schon, dass die was machen werden. Das war ja auch schon abzusehen nach dem Spiel, nachdem dann auch die Rede davon war, dass man alles nochmal hinterfragt und dass, ja, da irgendwie alles nochmal auf den Prüfstein kommt, war klar, dass Sandro Schwarz auch gar nicht mehr fest im Sattel sitzt und sie mussten irgendwas machen, sie mussten reagieren, wenn sie es jetzt nicht einfach so weiterlaufen lassen wollen. Und dann liegt es ja irgendwie auch nahe mit diesem ganzen angekündigten Berlin-Weg, Berlin-DNA, Hertha, bla, dass es dann irgendwie auch jemand sein muss, der aus dem Verein herauskommt, der eine enge Verbindung zum Verein hat und nicht so ein, wie auch dann von verschiedenen Medien korportiert, Markus Gisdol oder so, ja, also sorry, da hätte ich, das wäre wirklich die absolute Bankrotterklärung gewesen. Nee, zum Glück haben sie jetzt Pardadei angerufen und er ist halt einfach ein ultra loyaler Typ und ist kein Geheimnis, ich mag ihn total gerne und ja, er hat seine Macken, so wie jeder. Er ist, glaube ich, auch nicht der einfachste Typ, der hat einfach einen sehr klaren Willen und ist auch ein Dickkopf mit Sicherheit. Aber, und das auf die Frage eingehend, die du auch gestellt hast, warum er das jetzt mal antut, nochmal antut, so mehr oder weniger, ne? Ich glaube halt, dass auch die Faktoren sich ein bisschen verändert haben im Verein. Man hat jetzt da eben nicht mehr einen Freddy Bobic, der als sehr, sehr mächtiges Alpha-Männchen da alles beherrscht, sondern der ist weg. Es sind auch viele von seinen loyalen Mitarbeitern auch weg. Das heißt, da ist auch ein anderer Wind wieder auf der Geschäftsstelle. Und ich glaube, das war für Dardai wahrscheinlich auch ein gutes Argument zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr wieder so das Gefühl, dass ich vielleicht auch, ja, meinen Weg dann auch, den ich so für so ein Team vorhabe, auch gehen kann, ohne dass ich von so mächtiger Seite direkt hinterfragt werde. Und dementsprechend hat sich die Situation einfach verändert und dann ist es einfach so, ich glaube, wenn du gefragt wirst und er ist ja wirklich auch eigentlich, er wohnt in Berlin, er ist in super, super vielen Spielen im Stadion und du dann wieder auch so längere Zeit draußen warst und aus sich vielleicht nicht wirklich so eine Alternative abgezeichnet hat, auf die er vielleicht auch gar keinen Bock hatte, dann wirst du gefragt und ich meine, ja, ich glaube, dann sagst du einfach ja. Einfach weil du auch so eine gewisse Sucht vielleicht hast, da wieder was zu bewegen oder so, das ist ja auch irgendwie, kommt ja auch noch dazu.
Ich glaube auch, Paul ist einer, der, wenn er da im Stadion sitzt oder auch zu Hause vom Fernseher bei Auswärtsspielen, der auch da nicht ruhig sitzen kann und sich das angucken kann, sondern der eh immer mit taktiert und mittrainiert quasi und mitcoacht da von der Couch aus. Ja. So ein bisschen wie Steffen Baumgart das eben auch macht, wenn er nicht mit im Stadion sein darf. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dann der Anruf kommt und die Möglichkeit, da wieder auch Einfluss zu nehmen und ein bisschen direkter daran beteiligt zu sein, dass dann auch ja einfach der Bock da ist und ja, es ist halt die Frage, wer hilft in so einer Situation? Ich meine, es ist, wir haben es oft gesagt, nach den Niederlagen in Bremen oder auch in Bochum, wo wir dabei waren, dass es ärgerlich ist, diese Spiele zu verlieren, die man auch gewinnen könnte. Und gerade Bochum ja auch ein direkter Konkurrent da im Keller unten. Aber wir haben auch immer gesagt, dass
Schalke auch
eben diese Spiele noch kommen, gegen Schalke jetzt zum Beispiel, also noch gegen Stuttgart spielen, viele Spiele, die wir quasi noch, wo die Punkte gegen direkte Konkurrenten holen können. Und da war Schalke jetzt so ein, das hat sich angefühlt wirklich wie ein überlebenswichtiges Spiel und irgendwie bin ich auch davon ausgegangen, dass sie das gewinnen. Ich war wirklich so schockiert von diesem Ergebnis. Es hat mich, glaube ich, noch nie ein Ergebnis im Fußball so getroffen wie dieses 5:2, weil ich irgendwie, vielleicht habe ich auch nicht genug drüber nachgedacht, über die Pros und Cons, so welche Faktoren da eine Rolle spielen, aber ich bin echt davon ausgegangen, dass sie das gewinnen. Also
ja, ja, gut, ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass es so ausgeht. Ich hatte befürchtet, dass das so ein ekliges Spiel werden könnte, weil Freitagabend in Gelsenkirchen, Flutlicht, das ist, da brennt die Hütte. Und die hatten ja auch jetzt nicht so einen schlechten Lauf zuletzt. Also die waren jetzt nicht so komplett immer chancenlos und so. Also die sind ja jetzt auch, ja, haben jetzt auch nach wie vor gespielt, die keine geile Saison logischerweise, weil sie auch unten drin stehen, aber sind jetzt an uns vorbeigezogen so. Und Hertha, das fand ich auch interessant, das hat dieser Kicker-Kommentar auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt, ist einfach auch so schwer zu berechnen, wie die dann drauf sind. Ich meine, wir erinnern uns an Spiele wie 0:5 gegen Wolfsburg. Wir erinnern uns an, irgendwie, ich glaube, 1:6 gegen Leipzig in der Hinrunde oder so. Also es ist alles so super absurd, was da für Ergebnisse passiert sind. Und dann gewinnen sie aber 4-1 gegen Gladbach, spielen 1-1 in Freiburg. Also hatten da wirklich auch gute Spiele wieder. Und das ist irgendwie so eine es meandert da zwischen Wundertüte und irgendwie absoluter Katastrophe hin zu stabiler offensiver Leistung. Und ach, ich weiß nicht, das ist super merkwürdig. Und gegen Schalke war ja auch hinten defensiv einfach unglaublich schlecht. Und da habe ich auch so gedacht, okay, vielleicht muss man da auch mal von seinem taktischen Konzept abweichen in so einem Spiel und vielleicht mal hinten einfach erstmal dicht stehen und erstmal auf eine Viererkette stehen oder so. Und nicht mit so relativ, also die sind ja über die Außen gekommen, als wäre da irgendwie, weiß ich nicht, gar kein Verteidiger. Und ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen dann mal anders stehen. Ich kann mir vorstellen, dass Dardai auch jetzt wieder anders taktisch da agieren wird und erstmal hinten den Laden dicht halten wird und so. Und du hast ja gesehen, dass vorne auch Potenzial da ist mit Luke Bakio und ja. Also ich glaube, Sandro Schwarz kann man auch im Endeffekt gar nicht so den Riesenvorwurf machen, wenn man den machen würde, dann so ein. Und dass er natürlich auch es nicht geschafft hat, irgendwie mal eine kontinuierliche, stabile, erfolgreiche Mannschaft zu formen. Aber ist die überhaupt mit dem Kader möglich? So. Schwierig, ne? Also das ist ja auch so ein Thema. So, und ich glaube, Dardai, ja, das wird jetzt mit Sicherheit extrem schwer für ihn, da jetzt auch ein Team zu formen, ne?
Auf jeden Fall. Es sind jetzt noch 6 Spiele. Und diese 6 Spiele hat Pal Dardai Zeit, da ja auch wieder einen Glauben daran und Hoffnung irgendwie in die Mannschaft zu bringen. Und es ist ja das Problem, die Mannschaft weiß ja, dass sie es abrufen kann. Und so Spiele wie gegen Freiburg waren ja auch defensiv stark, da gegen den 4. Platz einen Punkt zu holen auswärts. Es ist halt die Frage, warum es dann gerade in den Situationen, wo es klappen muss, nicht klappt. Also wenn du da auf Schalke bist. Und gut, das ist natürlich auch eine Mordskulisse, du hast es angesprochen. Es waren, ich habe nochmal nachgeguckt, fast 62.000 Menschen im Stadion. Also ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass da im Abstiegskampf da so viele Menschen ins Stadion kommen, sich das angucken, die Mannschaft unterstützen. Das ist natürlich Schalke dann auch, hat einen besonderen Faktor dann bei Heimspielen. Aber ja, was muss Pal Dardai jetzt bewegen in der Mannschaft? Er passt natürlich in diesen Berliner Weg, in die Hertha-DNA, die da auf die jetzt gesetzt werden soll. Aber was ist, also, ja, auf was hoffen wir jetzt? Also was kann er bewegen? Was muss er bewegen? Klar, taktisch umstellen. Meinst du, er kommt in dieser kurzen Zeit in die Köpfe der Spieler rein, um sie ready zu machen für den Klassenerhalt?
Ja, ich glaube schon. Er kennt ja auch einige noch, fast alle, so eigentlich sehr gut. Und ich meine, sein eigener Sohn spielt da, der hat ja immer einen direkten Draht auch zur Mannschaft gehabt. Ich denke mal, dass der ihm auch noch mal ein bisschen was stecken kann und so. Also das ist ja auch ein Vorteil. Auf jeden Fall wird er reinkommen. Das ist eine so einer großen Stärken, ist, glaube ich, dass er mit den Spielern sehr gut umgehen kann. Und er war ja nie weg vom Verein, aber immer irgendwie mit dabei. Und ich glaube, dass der hat ja überhaupt keine Startschwierigkeiten, wird er haben. Ich meine, kennt ja alles da. Und es ist ein bisschen so quasi der Jupp Heynckes, der hat von Hertha BSC, nur nicht ganz so erfolgreich und auch ein Ticken jünger. ja. So, und können wir nur hoffen, dass er diesmal aber auch wieder das Wunder schafft. So, von mir aus sollen sie auch in die Relegation gehen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall drinbleiben. Und also auf eine Sache können wir schon mal nicht verlassen, auf die Konkurrenz, weil Bochum holt einen Punkt in Köpenick, ja, das ist auch wieder so typisch Union, dass sie solche Spiele dann einfach nicht gewinnen. Das ist auch so richtig schlecht wieder, muss ich wirklich sagen. Und das ist eine Sache, da können wir uns einfach nicht drauf verlassen, genauso wenig wie auf Dortmund gegen Stuttgart, das hat man ja auch gesehen wieder am Wochenende. Also so das darauf kannst du dich anscheinend einfach nicht verlassen, oder es ist ja immer so schlecht, sich auf andere zu verlassen zu müssen, so, also musst du selber deinen Weg gehen. Und Bochum ist jetzt ja fast schon weg mit 27 Punkten, also klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber die haben 3 Punkte Abstand zu Stuttgart, das ist jetzt auch nicht die Welt und so, aber ich würde jetzt mal erstmal die so ein bisschen ausklammern, das würde jetzt erstmal, wenn die 3 da unten ausmachen. Und ja, Herthas Vorteil ist, dass wir noch Bochum und Stuttgart zu Hause haben. So, das ist der Riesenvorteil. Und die anderen Teams dann ein ziemlich krasses Abschlussprogramm haben. Aber ja, jetzt geht's gegen Bremen. Die sind gerade nicht so gut drauf. Das könnte unsere Chance sein, dass wir da jetzt auch dann die Punkte einfahren, die wir jetzt brauchen. So, es ist ein Samstag 15:30 Spiel bei Top-Wetter höchstwahrscheinlich. Also das sind alles so Faktoren. Dardai ist zurück. Das könnte ein geiles Spiel werden. Und mal sehen. Also, ich glaube, es ist gut, da jetzt den Cut zu haben und jetzt mit frischem Kopf hoffentlich nochmal die nächsten Spiele anzugehen. Das ist ja auch für die Spieler wieder so, dann können sich Leute beweisen, dann können die nochmal neu reinkommen und so. Ich glaube, das ja, ist jetzt, kann jetzt was bringen. Und ich habe vor ein paar Wochen noch so gehört, habe ich auch so im Bekanntenkreis ein bisschen so gequatscht über Fußball. Und dann ging es so darum, dass die anderen jetzt ja auch zum Beispiel Stuttgart-Trainer gewechselt, ja. So, hat sozusagen da was schon versucht und das scheint ja auch zu funktionieren mit Sebastian Hoeneß. Und Hertha hat eben diese Chance noch, das zu tun, aber da habe ich zu dem Zeitpunkt auch gedacht, nee, finde ich irgendwie auch wieder übertrieben, jetzt schwarz rauszuwerfen, aber jetzt nach der Entwicklung, ja,
ich meine, ja. Ich finde auch, der Zeitpunkt ist in Ordnung. Man könnte halt überlegen können, das vor Schalke diesen Impuls schon zu setzen, aber es gab ja vor Schalke, also vor dem Schalke-Spiel nicht wirklich den Anlass dazu. Also ich meine, nach diesem Spiel musste man auch irgendwie handeln und es ist jetzt ja auch, ich meine, gegen Bremen ist auch ein okayes erstes Spiel, finde ich, für Dardai. Ist auch eine Chance, da vielleicht schon mal ein Zeichen zu setzen und eine gute Leistung abzurufen.
Ja. Ja, ich glaube, was einfach so krass auffällt, ist, dass der Kader unfassbar schlecht ausgewogen ist. Also gerade in der Abwehr, wenn du da siehst, dass Kempf, Urimovic, Rochel und Dardai, dass das sozusagen die Stamm, also die erste Riege ist, so an Innenverteidigern, das ist einfach nicht ausreichend. Ja, dann hast du Plattenhardt links, der auch schon seinen Zenit längst überschritten hat eigentlich, der uns in der letzten Saison noch retten konnte mit seinen Standards dann gegen Hamburg und so, okay. Aber du hast rechts Kenny, dann spielt Richter jetzt aber auch eher immer rechts, was ich auch ein bisschen absurd finde. Macht nach vorne immer ein super Spiel, hat jetzt ja auch gegen Schalke da das Ding gemacht und so und war immer präsent auf der rechten Seite. Offensiv hinten, schwierig. Also so, das ist halt einfach irgendwie, da fehlt eine gute Abwehr erstmal. Im Mittelfeld alles auch mal so ein bisschen merkwürdig. Zigerzi hat dann auch mal so Schnitzer drin, wurde ja auch frühzeitig runtergenommen. Also die Aufgabe von Dardai wird jetzt sein, erstmal rauszusieben, okay, auf wen kann ich mich verlassen, auf wen kann ich zählen? Wer ist meine erste Elf und wie schaffe ich, glaube, dass er jetzt einfach eine Woche lang Abwehr trainiert und defensiv Zweikämpfe. So, alles andere bleibt, also weil vorne, ich meine, hat man gesehen, klappen so ein paar Angriffszüge auch und das ist aber auch erstmal wurscht, also wenn du jetzt 0-0 gegen Bremen spielst, wäre es auch schon mal gut und auch absurd, was wir für eine schlechte Standardquote haben, ich glaube 150 Ecken oder so reingeflogen diese Saison, noch kein einziges Tor erzielt, aber dafür irgendwie die meisten Gegentore nach Standards, das ist ja auch mal so, ja. So ein Beleg dafür, wie schlecht man da ist und ja, also es ist, was halt auch so ist, ne, haben wir auch schon oft gesagt, Leader-Qualitäten, mentale Power haben auch die wenigsten, ne, also da spielt jetzt ein Kerofens, ja. Boateng das dritte Spiel von Beginn an, ist aber eigentlich körperlich gar nicht in der Verfassung dafür auch mittlerweile mehr Bundesliga mitzuspielen, so mehr oder weniger. Aber der ist halt da gefordert, weil er der Einzige ist, der einen Charakter hat und irgendwie mal auch Anweisungen gibt. So. Und
voll. Und man muss sich bei ihm halt immer überlegen, bringt man ihn von Beginn an, um quasi diesen Impuls gleich in die Mannschaft zu geben und nimmt ihn dann in der 60. raus oder bringt man ihn eben in der 55., 60., um den Impuls dann am Ende nochmal zu geben. Aber es ist halt auch nichts, was man quasi über ein konstantes Spiel,
nee.
Niemand, der das Team quasi über 90 Minuten leaden kann. Und ja, ich frage mich auch, ob Dardai da vielleicht mit Boateng nochmal, ob er ihn nochmal anders aktivieren kann. Weil ich meine, Boateng, wir haben es so oft auch schon besprochen, wie er, wenn er sich warm macht hinter dem Tor, trotzdem irgendwie die Leute unterstützt, die Mannschaft aktiviert oder versucht zumindest irgendwie die Aktion zu beklatschen. Und ja, den vielleicht kriegt Dardai ihn nochmal so ein bisschen aktiviert. Nochmal so ein Satz wie Jogi Löw damals mit Götze, wo er hier im WM-Finale gesagt hat, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Also, dass man auch nochmal so einen Satz mitgibt vielleicht, habe ich mir gedacht. Der aus dem Prinzen auch nochmal hier ein bisschen was rauskitzelt.
Nee, ich glaube, aus dem musst du nicht nochmal mit einem Satz was rauskitzeln. Aber hat er nicht auch damals, die müssen ja sogar noch zusammen auf dem Platz gestanden haben, oder? Dardai und Kevin Prince, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die sogar nochmal auf dem Platz gestanden haben. Also ja, ich glaube, das große Glück ist, dass man Dardai jemanden hat, der auch wieder so ein bisschen jetzt diesen Fokus von der Mannschaft ablenkt auf sich selbst. Ich meine, ist ja irgendwie jetzt hat ja keine Star-Allüren oder sowas, aber ich glaube, dass sich erstmal die Aufmerksamkeit der Medien jetzt erstmal auf ihn wieder richten wird und dass das sozusagen jetzt ein großer Fokus sein wird und so, er, glaube ich, auch sich schützend vor die Mannschaft stellen kann. So, das nimmt auch schon mal Druck wieder runter, was ja auch wichtig ist. Und ich glaube, jedem Spieler ist auch bewusst, dass das ein absolutes Katastrophenspiel war und dass sie sich da irgendwie hinterfragen müssen und so. Aber es ist halt immer so, da hast du so ein Spiel, dann reißen sie sich wieder drei Spiele zusammen und dann gibt es wieder so ein Spiel. So, das darf halt nicht passieren. Jetzt hast du sechs Spiele, die einfach voll durchgezogen werden müssen. Und ich glaube, dann muss man sich einfach mal hinsetzen. Da reden wir jetzt aber auch schon über Zukunftsmusik. Das sollte man jetzt einfach abwarten, wie jetzt nächstes Spiel geht. Aber ich glaube, da muss man einfach nochmal ganz klar alles hinterfragen und sich überlegen, wie können wir diesen Verein aufstellen, wo müssen wir wirklich auch mal harte Schritte und Schnitte machen, welche Spieler müssen einfach mal gehen, weil die jetzt schon längst nicht mehr die Leistung erfüllen, Stichwort Plattenhardt, Stichwort, ich weiß nicht, ja, auch mal einen Christensen hinterfragen, der auch teilweise da ein bisschen vogelwild wieder war hinten. Ich mag ihn als Typen und so, und der hat auch ab und zu geile Paraden, aber er ist halt immer so ein bisschen so ein Unsicherheitsfaktor leider. Hat ja auch schon dieses Tor gegen Leipzig so mit verschuldet und so. Also auch da haben wir nicht wirklich eine stabile, geile, qualitativ hochwertige Eins hinten stehen. Das ist leider auch so. Und ja, da mal irgendwie gucken, dass man dann auch den schmerzhaften Weg vielleicht macht mit Talenten, die dann natürlich leger zahlen werden, aber die dann dafür irgendwie eine neuen Spirit reinbringen. Ich glaube, das ist ja auch die Grundidee hinter diesem ganzen Berliner Weg.
Auf jeden Fall. Ich meine, Hertha ist ja auch ein Ausbildungsverein, wahnsinnig viele Talente in den letzten Jahren hervorgebracht, oder zumindest einige, die dann aber nicht gehalten werden konnten. Luca Netz und andere, die dann weggegangen sind. Und es ist ja auch immer die Frage, wie schafft man es, da vielleicht auch mehr Perspektive zu schaffen, dass eben der Schritt in den Profibereich, in die Bundesliga dann da steht und dass man auch die Einsatzzeiten bekommt, dass auch drauf gesetzt wird. Natürlich muss es ausgewogen sein mit erfahreneren Kräften, aber irgendwie muss man es schaffen, den Leuten auch eine Option zu bieten, da zu bleiben. Und natürlich ist es immer attraktiv, zu einem Verein zu gehen, der vielleicht international spielt. Aber ja, ich denke auch, die Einbindung von Talenten aus der eigenen Akademie muss da irgendwie funktionieren. Aber natürlich brauchst du auch ein Gerüst, wo die spielen können und ihre Fähigkeiten dann auch entwickeln können. Und ja, wird einfach viel Arbeit bevorstehen. Und ich, also der Berliner Weg, wenn man bei diesem Slogan bleiben will, der ist auf jeden Fall noch ein weiter.
Naja, und vor allen Dingen ist er ja auch zwangsläufig vorgezeichnet, weil einfach das Geld fehlt. Und ich meine, der Einstieg von 777 war jetzt ja erstmal auch vor allen Dingen fundamental wichtig, um überhaupt die Lizenz zu sichern. Das muss man sich auch mal reinziehen. Also in diesem Verein ist so viel schiefgelaufen in den letzten 4, 5 Jahren. Eigentlich noch länger, aber nehmen wir jetzt mal die letzten 4, 5 Jahre oder so. Seit dem Einstieg da von Dingens hier, ja. Windhorst, ja. Namen schon verdrängt, ist einfach wirklich viel, viel Bullshit passiert, auch wenn du überlegst, wer da alles in der Seitenlinie schon stand seitdem, ne? Naja, komm, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist, ja, so, und jetzt kann man nur hoffen, dass das sich alles so ein bisschen sozusagen so ein Clearance stattfindet, sozusagen. Ich hasse es ja immer, so englische Wörter zu benutzen eigentlich, aber gut. Aber dass man jetzt einfach so ein frischen Wind da mal reinbringt und ja, einfach den Verein gesund neu positioniert. Und dafür muss man jetzt die Saison erstmal möglichst in der ersten Liga abschließen, weil wir wissen alle, zweite Liga ist finanziell eine Katastrophe. Und dann geht's hoffentlich positiv nach vorne. Aber ja, jetzt ist erstmal gucken. Ich habe irgendwie mit Dardai schon ein grundsätzlich besseres Gefühl. Keine Ahnung. Aber ja, hoffentlich enttäuscht ja. Er mich nicht gegen Bremen.
Das ist schon ein erster Effekt. Mir geht's ja genauso bei ihm. Und wenn sich das auch nur ansatzweise auf die Mannschaft überträgt, dass das Gefühl da auch so gut ist, dann ist ja auch schon mal was gewonnen. Mhm. Ich meine, man muss ja rauskommen aus dieser Abwärtsspirale, dass man jetzt einfach so Negativerfolge, also Negativerlebnisse hat und dann wieder quasi sich auf die Stimmung auswirkt, auf die Leistung, die man auf den Platz bringt und dann die nächsten Negativerlebnisse kommen. Das, ja. Aus dieser Spirale muss man raus und da ist ein bisschen gute Laune und die kann Pal, glaube ich, wirklich hauptberuflich verbreiten.
Ja.
Und wie du schon sagst, auch den bisschen was abnehmen von der Mannschaft, was so an Kritik und Presse kommt, weil es einfach, weil er jetzt da steht und weil er auch da schon mehrmals stand und oft stand und lange stand und einfach auch, ja, legendäre PKs und Interviews gibt und einfach auf seine Weise da auch umgehen kann mit so einer schwierigen Phase, finde ich, ja.
Ja, ich gucke mir gerade nochmal
das Effekt.
Ja, ich gucke mir gerade nochmal das Restprogramm an von den Teams da unten und ich meine, wir haben so einen dicken Brocken, das sind die Bayern. So, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, weil da ging es natürlich auch hoch her. Das können wir immerhin sagen. Bei uns kloppen sie die Spieler nicht. So weit ist es noch nicht gekommen bei uns. Ja, so, Freunde. Ja. Ne? Den Anstand haben wir noch als Hertha BSC, dass sie die Spieler da nicht auf die Fresse hauen. So, hoffe, das bleibt auch so. Ja. Nee, aber wir haben jetzt irgendwie Bremen zu Hause, auswärts die Münchner. So, dann Stuttgart zu Hause, wie angesprochen, Köln auswärts, auch ein Knallerspiel. Dann hast du Bochum zu Hause. Also das sind natürlich die drei Brocken, die man am besten alle gewinnt. Und dann, weil keiner hat Bock, sich am letzten Spieltag auswärts in Wolfsburg da irgendwie noch zu bibbern, ja, weil wirklich, das ist nicht schön. Und Gelsenkirchen und Stuttgart, die müssen ja beide hinter uns lassen noch. Also das sind ja auch so, ist ja auch so ein Thema, ne? Und im Optimalfall auch irgendwie Bochum noch. Ja, gut. Bochum hat noch Gladbach und Dortmund, das sind schwere Gegner. Wolfsburg jetzt als nächstes, na gut, Leverkusen am Schluss. Okay, wenn es für die noch irgendwie um Europa geht, dann wird es da auch nochmal schwierig. Studi hat auch gar nicht so ein schwieriges Abschlussprogramm. Auch Gladbach. Hertha natürlich, klar, Leverkusen, ja. Also es ist, Schalke hat eigentlich das krasseste Programm, muss man sagen, mit dem Bayern, mit Eintracht, mit Leipzig hinten raus. Das ist halt echt unser großes, das könnte unser großer Segen sein.
Ja. Muss natürlich Stuttgart auch noch hinter sich lassen. Ich meine, der Vorteil ist ja, dass wir gegen Stuttgart und Bochum noch spielen.
Ja.
Das sind natürlich dann die Pflichtsiege. Wobei irgendwie Schalke da auch schon eingepreist war als Pflichtsieg in diese Rechnung. Aber da muss man jetzt natürlich ohne diese Punkte klarkommen.
Ja, wobei, ja. Ja, es ist, ja. Es wird auf jeden Fall eine eklige Abschlusssaison. Ich meine, das hatten wir schon befürchtet und es war auch klar, dass es bis zum Ende so passiert und dass es bis zum Ende so spannend bleibt und so brenzlig und eklig. Aber was mich echt nervt, ist dann, dass zum Beispiel wirklich Union solche Spiele wie gegen Bochum jetzt verkackt. Das finde ich einfach so ätzend und auch so dieses 3:3 da von Dortmund gegen Stuttgart, weißt du, ich bin richtig hier auf dem Sofa, ich habe das dann, das lief ja parallel zum Handball und ich habe so ein bisschen Handball auch reingeguckt. Und dann habe ich irgendwie nebenbei auch mal Bundesliga so im Ticker verfolgt und sehe dann, dass die da 2-0 führen und denke schon so, die 2-0 zurückliegen. Nee, wie war das denn? Nee, 2-0?
Ja, Dortmund hat 2-0 geführt. Danke, und ja, genau, 2-0 war in Überzahl.
So,
genau.
War in Überzahl, so.
Ja.
Und denke mir schon, okay, also gut, so, okay, alles klar. Und dann war es ja sogar so, dass die Bayern den Ausgleich kassiert haben gegen Hoffenheim, muss man sich auch mal reinziehen, zu Hause. Und dann dachte man schon so, ach ja, krass, okay, ja gut, das heißt, Dortmund kommt da jetzt gerade nochmal auf, kann gleichziehen, ist ja krass. So, und dann steht es plötzlich 2-2 und du denkst schon so, ist nicht dein Ernst, dass Dortmund das aus der Hand gibt. Dann führen die sogar plötzlich 3-2 noch in der Nachspielzeit und alle denken so, ach krass, die haben ja irgendwie da noch gecheckt, dass es um was geht und so, können auch nochmal rankommen, ist ja krass. Und kassieren dann noch den Ausgleich in der 97. Minute oder so. Wie kann sowas passieren? Ich verstehe es nicht.
Ja. Das ist ja auch der Faktor, der die Bundesliga seit Jahren einfach nicht spannend macht, weil die Bayern können patzen, wie sie wollen, die Dortmunder stolpern da hinterher so. Also das ist einfach.
Ja. Weißt du, wenn man sich nicht so viel mit Herd auseinandersetzen muss, zwangsläufig, müsste man sich eigentlich mal mit dieser Dortmunder, weiß das ist, Psycho-Problemen auseinandersetzen.
Fehlende Jagdinstinkte.
Unfassbar, wirklich. Ich meine, es könnte jetzt nach diesem Spiel, da könnte Punktgleichheit sein. So, mal abgesehen davon, dass sie das Spiel gegen die Bayern ja auch schon verkackt haben. Aber egal, so, ne? Es könnte jetzt Punktgleichheit dort auf dem Tabellenstand sein. Nö, ist einfach nicht so. Und so viele Chancen werden die Bayern jetzt auch nicht mehr offen lassen. Wobei die, und da kommen wir jetzt vielleicht mal drauf, ja wirklich auch gerade einfach absolute Horrorzeit auch durchleben, ne?
Ja.
Selbstverschuldet, also, muss man dazu aber sagen. Selbstverschuldet, vor allen Dingen vom Management.
Ja, es ist einfach, Thomas Tuchel hat eine ganz schwere Aufgabe sich angenommen. Es war ja dieses Telefongespräch mit Hasan Salihamidžić, ist ja irgendwie dann öffentlich geworden, haben wir, glaube ich, erzählt, dass er irgendwie meinte, Tuchel hat ja irgendwie gesagt, was willst du? Und Hasan hat gesagt, ja, wenn du nicht willst, leg auf, so. Und anscheinend hat er nicht aufgelegt. Aber ich weiß auch nicht, ob Thomas Tuchel da so ganz sich bewusst war, in welche Löwengrube er sich da reinbegibt. Wobei Löwengrube wahrscheinlich in München ein schlechtes Bild ist mit 1860, aber
Naja, zumal er ja dann gesagt hat, so ab Sommer dann oder was. Und dann ja Salihamidžić gesagt hat, nee, wir wollen nicht schon eigentlich sofort. So, ach so, okay. Das gilt also ab sofort jetzt quasi, nächste Woche bin ich schon da. Du warst immer super.
Ja. So, und ich meine, das ist natürlich vom Programm- und Saisonstart-Status eine der schwersten Zeiten, da jetzt irgendwie reinzustarten. Das wusste Thomas Tuchel natürlich, dass da irgendwie Pokalspiel ansteht und Liga gegen Dortmund und dann Champions League gegen Manchester City. Und es sieht jetzt ja so aus, als wenn vom Triple, das möglich war, jetzt wahrscheinlich nur ein Einzel übrig bleibt. Und das wird die deutsche Meisterschaft sein, einfach weil die Verfolger alle nicht hinterherkommen. Und ja, ich meine, die Bayern wussten, dass es auch schiefgehen kann, aber trotzdem, die Stimmung scheint ja doch sehr, sehr angespannt zu sein bei den Bayern. Ich glaube, das ist das, was man aus allem, was man jetzt so besprechen kann, über die Bayern rauslesen kann. Die Stimmung ist auf jeden Fall mehr als angespannt.
Ja, gehen wir es mal so ein bisschen chronologisch durch. Also was ist passiert in München? Wir haben ja aufgenommen in der Woche vor Ostern noch, also es war sozusagen, wir haben ja beim Spiel gegen Dortmund haben wir aufgenommen, oder?
Genau,
ja,
genau.
Das war ja dann eigentlich der triumphale Einzug für Thomas Tuchel. Und dann ging es aber wirklich vieles schief. Erstmal das Pokal aus gegen Freiburg. Hatte niemand mit gerechnet, im eigenen Stadion. So. Dann ging es zu City, glaube ich, schon direkt. Na, beziehungsweise es gab nur ein Bundesligaspiel dazwischen oder so.
Bundesligaspiel dann, auch gegen Freiburg.
Genau, das haben sie gewonnen. Genau so, das war ja okay. Und dann haben sie, aber dann kam das Hinspiel gegen City. Was ja dann auch, wie wir alle wissen, mit 0-3 in die Binsen ging. Und mit einer anschließenden Kabinenschlägerei zwischen Sadio Mané und Leroy Sané endete. Ja. Sensationell. Also wirklich, auch das eine Sache, die wieder nach außen gekommen ist. Gut, anscheinend ist es, glaube ich, auch schwer. Ich meine, da schwirren irgendwie 50.000 Leute um so einen Stuff, um den Kader rum. Also, dass das irgendwie nach außen dringt, finde ich jetzt auch gar nicht so verwunderlich, weil jetzt ja auch wieder gefragt, okay, wer ist da der Maulwurf? Ja gut, ich glaube, das ist einfach super schwer, dass es nicht rauskommt mittlerweile. Ja,
das ist nicht der Pentagon League so. Das ist ja einfach eine andere. Ja. Wenn du da in einem Kabinengang mit einer blutigen Lippe rumläufst und der andere mit einer blutigen Faust, dann ist es einfach möglich, dass das nach außen dringt,
Ja, kannst du auch sagen, nee, ich bin hier über den Medizinkoffer gestolpert. So, weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ja, ob das glaubhaft ist. Naja, auf jeden Fall auch wieder sensationell. Das ist auch so, es ist so absurd einfach. Und ich meine, das Spiel gegen City, hast du es gesehen zufällig?
Ich hab's nicht gesehen.
Ja, also es war wirklich auch, es war ja auch so absurd, weil er danach ja gesagt hat, Tuchel, er hat sich in seine Mannschaft Schock verliebt und er war ganz begeistert vom Auftreten und eigentlich wäre ja nur dieses 0-1 wäre ja auch durch so einen Sonntagsschuss gefallen und das kann man ja alles immer gar nicht so richtig kalkulieren und berechnen und danach wären sie am Stiel gewesen und hätten sie ja, dann wäre das Moment auf ihrer Seite gewesen, wenn Sané getroffen hätte, bla 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 bla, ja, haben sie aber nicht so und dann steht es am Ende 0-3. Ne? Also er hat das super krass schön geredet, obwohl er ja auch meinte, ja, Ergebnis spricht absolut dagegen, aber ich muss jetzt mal für meine Mannschaft eintreten. Ist natürlich klar, dass er da irgendwie was er vorhatte, ne? Weil natürlich jetzt die Mannschaft nicht komplett runterreden. Die hat das schon selber nämlich gemacht in der Kabine offenbar und zwar mit den Fäusten. Ja. So, also da brauchte er gar nicht irgendwie vor mir drüber was zu sagen. Das ist auch wirklich, und es ist ja, ich meine, das Ding ist, es liegt ja super nahe, jetzt da so krass abzulästern. Und jetzt kann man sich wieder fragen, ja, ist das irgendwie so übertriebener Bayern-Hass und so? Nee. Ich habe das gedacht so, nee, das haben sie sich einfach selber jetzt eingebracht, diese beschissene Entscheidung, Nagelsmann rauszuschmeißen. In dieser Saisonphase, das haben sie aber auch verdient, dass man dann auch darüber lästern darf. Und auch über diese ganzen anderen Zustände da. Also ich weiß nicht, das ist so, ja, und so, dann gab es eben genau das alles. Und jetzt spielen sie da am Wochenende auch nur 1-1 gegen Hoffenheim. Also das ist auch Wahnsinn.
Ja, ich denke auch, wird Nagelsmann, ich weiß gar nicht, meinst du Nagelsmann guckt Bayern gerade? Guckt ihr die Spiele? Ist ja Hoffenheim ja auch seine.
Vielleicht guckt er auch sehnsuchtsvoll in die Premier League oder so, keine Ahnung.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist irgendwie auch total weird. Irgendwie ist es ist auch lustig, dass die Bayern sich da so selber so zerlegen. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie lange das noch mit Salihamidzic und Kahn gut geht, ne? Ja, weil die werden jetzt auch krass in Frage gestellt. Und auch zu Recht, finde ich, weil die einfach jetzt mit der Nagelsmann-Tuchel-Entscheidung haben sie sich einfach wirklich keinen Gefallen getan. Auch der Kader ist jetzt ja auch nicht so erfolgreich und auch nicht, da wird ja auch jetzt viel drüber gelästert, der beste Kader aller Zeiten. So wie er Salihamidzic die ganze Zeit immer sagt und so sieht man ja gegen City, ja, dass eben nicht funktioniert und ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass nach der Saison da nochmal auch ein paar Leute hinterfragt werden. Also, wäre zumindest eigentlich angebracht.
Ich frage mich auch, wenn so ein Lothar Matthäus da halt so reingrätscht da bei Sky und den Kahn auch so angeht, so persönlich und die Stimmung, also sagt, dass er das Gefühl hat, dass Mia San Mia fehlt, die Stimmung fehlt beim FC Bayern, es ist einfach nicht mehr so wie zu seiner Zeit und auch noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Ob der da auch so merkt, dass das schon rumort im Hintergrund, oder? Ich habe keine Vorstellung, wie nah Lothar Matthäus wirklich so dran ist. Ich meine, er redet mit den Leuten und das wird er auch tun. Aber ich frage mich halt auch, ob der, weil er ja so deutlich sich jetzt selten positioniert hat gegen Kahn, gegen Salihamidzic, aber da auch das Gefühl hat, da kann man jetzt was bewegen, wenn man da quasi ansetzt. Aber ich frage mich auch, die sitzen dann da immer so auf der Tribüne, wenn sie eingeblendet sind beim Spiel und man hat das Gefühl, dass die da auch so ihr Ding durchziehen und das auch nicht allen gefallen kann, die da drumherum sind.
Ja,
und
ich weiß.
So eine Entscheidung auch, jetzt.
Ja.
ist halt, ja, es ist eine komische Entscheidung. Klar kann man sagen, Tuchel war jetzt auf dem Markt und zum Saisonende ist er vielleicht schon wieder woanders untergekommen. Aber trotzdem war es ein komischer Zeitpunkt, eine komische Kommunikationsstruktur, auch Kommunikationsverhalten. Und ja, es macht einfach einen merkwürdigen Eindruck, der FC Bayern. Und was das Allerwichtigste ist, der Erfolg bleibt aus. Also wenn sie jetzt das Triple holen würden damit, wäre ja irgendwie alles wieder vergessen. Ja. Aber wenn sie dann im Pokal rausfliegen, bei City untergehen und in der Liga einfach nur Meister werden, weil die anderen nicht können oder wollen, dann rumort's da, glaube ich, schon an der Säbener Straße.
Ja, und es steht ja auch so ein kleiner Generationenwechsel an. Also Neuer, Alt, obwohl der jetzt ja auch schmerzlich vermisst wird angeblich, weil Sommer ja nicht mehr so gut hält. Dann hast du da irgendwie einen Thomas Müller, der irgendwie auch schon seit 1000 Jahren dabei ist, der vielleicht auch mal gehen sollte. Keine Ahnung. Also das sind ja auch alles so, der Kader ist einfach nicht top besetzt und kann eben nicht um den Champions-League-Titel mitspielen. Meistertitel, dafür reicht's offenbar. Für den DFB-Pokal auch nicht. Das sind ein K.O.-Spiel, das ist natürlich auch mal, kann auch so ein FC Bayern mal rausfliegen. Wobei sie das jetzt auch echt, also Pokal sind sie einfach auch echt in den letzten Jahren immer frühzeitig raus. Ne? Also wenn du überlegst, dieses 0-5 da gegen Gladbach oder 1-5 oder was das da war. Dann auch diese Geschichte dann Kiel im Schneetreiben, Elfmeterschießen raus und so. Also da gab es echt einige Geschichten. So. Und das ist auch so ein bisschen, also dieser Mythos des FC Bayern, der blitzt ab und zu immer mal wieder auf, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt bei der letzten Folge diesen vergessenen Champions League-Titel nochmal ausgegraben, da bei diesem Final Four gegen PSG im Finale oder was das war.
Ja.
So, das klappt dann so, aber insgesamt ist es einfach irgendwie nicht so wirklich homogen, was da auf dem Rasen steht. Auch da fehlen ja auch meiner Meinung nach die Leute, die so eine Struktur reingeben, wo du einfach das weißt, da ist ein gutes Gerüst. Die sind, wenn du die auf dem Platz hast, die Jungs, da kann nichts schief gehen. Das ist halt einfach nicht mehr so. Und gerade vorne fehlt natürlich ein ganz klarer Top-Stürmer. So, das ist also auch ein Choupo-Moting, der zwar, wenn er dann fit ist und spielt, auch trifft, ist jetzt einfach kein Lewandowski. So.
Ja.
Und den kannst du super schwer ersetzen. Haaland war ja damals im Gespräch. Dann ja, wurde ihm ja auch echt ein absurdes Gehalt angeboten. Sogar, dass er der Kicker ja nochmal vor dem Spiel gegen City irgendwie recherchiert oder wahrscheinlich dann erst gedroppt, weil es so gut passte zeitlich. ich glaube, da war irgendwie die Rede von 35 Millionen im Jahr oder so, was ja auch echt nicht wenig ist. Und trotzdem ist er dann bei Man City unterschrieben, so, und ja. Ich weiß nicht.
Uli Hoeneß damals ja vor ein paar Jahren mal meinte, dass die Bayern niemals mehr Transferablöse zahlen werden als 40 Millionen, ist dann 35 Millionen Jahresgehalt schon eine Hausnummer auch. Hat sich aber auch einiges geändert natürlich seitdem. Und ich finde halt auch, also ich meine, Sadio Mané hat halt einfach nicht gezündet, war auch verletzt, hat dann einen schweren Stand auch, ist natürlich, kommt nicht von ungefähr, dass er da jetzt so eskaliert ist anscheinend in der Kabine. Und ich finde aber auch, Joshua Kimmich ist so ein Faktor, der mehr Unruhe reinbringt vielleicht als Ruhe. Ich fand sehr bemerkenswert die Szene nach dem Abpfiff in Bundesligaspiel gegen Freiburg, also direkt wenige Tage nach dem Pokal aus, haben sie in der Bundesliga nochmal gegen Freiburg gespielt, haben dann 1-0 gewonnen und danach jubelte Kimmich so in Richtung Freiburg-Tribüne. Ja. Und dann gab es eine Rudelbildung und Kimmich wurde dann irgendwie von Betreuern, Mitarbeitern dann so in die Kabine eskortiert, weil die ganzen Freiburger natürlich ankamen und meinten, das ist unsportlich, unfair. Und Christian Streich wurde danach gefragt, wie er es bewertet und hat natürlich in Christian Streich-Manier da sehr cool drauf reagiert, meinte, er will das gar nicht bewerten oder so oder irgendwie sagen, wie er es findet, sondern einfach, er findet es beachtlich, wie viel Druck da anscheinend beim FC Bayern sich dann so entlädt nach so einem 1-0-Sieg gegen Freiburg. Das war schon mal anders und ich finde auch, dass ja, strömt einfach aus jeder dieser Szenen, kriegt man das Gefühl, okay, da ist einfach wahnsinnig viel Druck gerade und selbst wenn es läuft, wie nach dem Spiel gegen Dortmund oder halt gerade wenn es nicht läuft, wie nach dem Pokal aus und jetzt auch gegen Man City, merkt man einfach, dass da wahnsinniger Druck bei allen Beteiligten ist und ich glaube auch, dass das irgendwann fliegt der Kessel da auch in die Luft. Also ich glaube, das lässt sich, ich bin sehr gespannt, wie es nach der Saison sein wird. Also ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die Champions League futsch ist, der Pokal ist eh futsch, Meister werden sie vermutlich werden und dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, ob mit Tuchel, ob mit Kahn und Salihamidzic, also FC Bayern war lange nicht so ein Thema mit so vielen Fragezeichen in den letzten Jahren. Da bin ich sehr gespannt, wie es nächstes Jahr so wird an der Säbener Straße.
Ja, zumal ja auch immer wieder dieser Anspruch da ist, dass man mit den ganz Großen mithalten möchte. Okay, aber dann muss man halt auch so einen Kader aufs Parkett bringen, der da mithalten kann. Und Mané hatte ja eigentlich viel versprochen, aber ich finde, das ist so ein klassischer Transfer, der dann bei Bayern einfach nicht funktioniert. Und es ist ja schon erstaunlich, dass so die ganz großen Spieler meistens aus Bundesliga-Mannschaften kamen. Wenn du so überlegst, Lewandowski hat da halt einfach krass performt. Und so die ganz großen Bayern-Stars, wer war das denn in den letzten 10 Jahren? Keine Ahnung, es war schon Lewandowski, der da krass gut war. Aber dann waren es halt auch so Spieler wie Schweinsteiger, Lahm, weiß ich nicht, ganz früher diese Generation mit Lucio und weiß ich nicht was, die kamen auch alle von irgendwelchen Bundesliga-Clubs. Und diese internationalen Transfers, die zünden meistens gar nicht mal so krass, habe ich das Gefühl, bei den Bayern. Ich weiß nicht, also kann mich auch gerade täuschen, aber das ist das stimmt, irgendwie,
man hat so, ja. Man hat den Eindruck auf jeden Fall, müsste man vielleicht mal untersuchen, ob die Bayern quasi so einen jemanden brauchen, der Bundesliga-Luft schon geschnuppert hat, so ein bisschen sich akklimatisiert hat in die Liga und dann da quasi zu voller Reife ranwachsen kann. Aber das stimmt. Und ja, ist natürlich dann auch bezeichnend, dass so ein Transfer dann nicht fruchtet und dann die Sache auch so eskaliert. Und ja, ein Spiel ist er ja suspendiert worden. Kann dann ja gegen City vielleicht wieder zum Einsatz kommen oder zumindest auf der Bank sitzen. Ist ja auch schwer dann für Tuchel, so als Coach, wenn dann doch auf so ein Pulverfass kommt. Es ist immer die Frage, wie weit kann man es einschätzen von außen, wie da wirklich die Stimmung ist in so einem Verein.
Ja, naja. Ich überlege gerade, also Javi Martinez war doch auch der teuerste Bayern-Transfer dann irgendwann mal so, der von Bilbao kam für 40 Millionen damals, das war ja dann immer so eine richtig krasse, krass, 40 Millionen. Und dann gab es doch mal einen, der auch super schnell wieder weg war, wo man sich auch dachte, wurde auch so als der Topstar gehandelt und dann kam der und dann war da aber gar nichts. Warte mal, das muss ich nochmal kurz jetzt hier, will ich nochmal kurz nachrecherchieren. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass nach der Saison da was passieren muss, was passieren wird auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Salihamidzic einfach dann auch Ciao sagen muss. Also Lucas Hernandez immer noch im 80 Millionen der teuerste. De Ligt auch mit 67. So, Sané 60 Millionen, Upamecano, Tolisso, spielen, ja gut, Tolisso, weil es ist auch so geil. Dann kommt Mané, Javi Martinez 40 Millionen. Vidal, der hat noch ein bisschen was gebracht, das stimmt. Götze, auch gefloppt. Mats Hummels, naja, okay. Pavard spielt er immer noch. Renato Sanchez, auch gefloppt, 35 Millionen. Wer war denn, ich meine, diesen anderen, so ein Spanier, meine ich, der war auch so ganz komisch, nur ganz kurz da.
Roy Mackay.
Nein. Spanier, Henning, Spanier.
Er kam aus Spanien damals, in Malaga
so,
oder
so kam der, ja. Vielleicht bilde ich mir das auch noch ein, ich weiß es nicht, egal.
Was auch bezeichnet ist, wie viele Verteidiger da jetzt in der Liste waren.
Also, ja, finde ich auch
interessant. Bayern haben aktuell die teuerste Verteidigung der Welt und das ist natürlich auch ein Faktor. Ich meine, gerade wir als Herder-Fans können da ein Liedchen davon singen, dass eine gute Verteidigung auch, auch was wert ist.
Ja.
Aber ist schon bezeichnend, dass da so ein De Ligt, Hernandez, Upamecano auch da auftauchen in den Top 5.
Ja.
Da ist schon sehr viel Geld auch hinten investiert worden.
Voll. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall wird das auch noch spannend zu sehen sein. Jetzt Rückspiel gegen City ist jetzt unter der Woche. Das, ja, wurde jetzt von Oliver Kahn auf diesen legendären Bankett ja auch nochmal so jetzt bewertet im Sinne von, er hat schon einiges erlebt im Fußball. Mal sehen, wie das dann jetzt im Rückspiel sein wird und so. Also er hat das, schreibt es noch nicht ganz ab, was soll er auch anders sagen.
Ja.
Aber wenn City da...
legendären, ja. Karl-Heinz Rummenigge reden auf diesen Banketts.
Diese Banketts sind so geil. Ich habe mir das auch wieder reingezogen. Ich habe ja so einen leichten FC Bayern YouTube-Fetisch entwickelt und die machen ja mittlerweile alles bei YouTube da. Auch diese Banketts werden dann auch so dann im Nachhinein als Video zumindest diese Rede von Kahn online gestellt. Und dann siehst du im Hintergrund, auch richtig geil, Oliver Kahn redet so im Hintergrund, siehst du Stefan Effenberg da sitzen auf diesem Empfang und so ganz demütig so der Rede lauschen. Also ist so richtig geil. Effe, weißt du, der wahrscheinlich eigentlich, wenn er das Mikro haben würde, würde er so richtig lospöbeln. Und dann muss er da so sitzen und sich so ein bisschen benehmen und irgendwie, keine Ahnung, schiebt schon mit so einem halben Auge auf den Hummer, der da auf dem Buffet hängt. Ja, oder was da sonst immer gereicht wird. Das ist ja immer üppig. So, und dann auch so, ich finde Kahn richtig anstrengend mittlerweile. Da hat er, als er Experte war beim ZDF mit Olli Welke, dann hat er immer noch echt so ein paar, ich sag mal, einigermaßen sympathische Auftritte hingelegt und sich auch mal geclasht mit Kloppo und so, das hat ja alles einen Unterhaltungswert gehabt. Jetzt ist er in so einer ekligen Funktionärsbubble, wo er so richtig auch geschliffen, schlimm redet und auch diese Bankettrede war so ganz, fast schon wie so ein Politiker. Und du denkst dir so, Alter, komm mal aus dir raus, red mal wieder so wie, hau mal auf den Putz, ja, so wie du auf der Tribüne abgehst, du kannst auch mal reden und nicht immer so dieses, gut, gegen Lothar hat er da mal ausgeteilt dabei Sky, okay, wow, das war der alte Olli. Davon will ich wieder mehr sehen, wo ist das hin, ja? Das finde ich immer so, ach, schlimm, wenn die Menschen so mit den Ämtern sich so, ja, so einlullen lassen, das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Und diese Rede dann auch so am Ende so, ja, jetzt wünsche ich hier allen, die trotz dieses Ergebnisses, ja, wünsche ich jetzt uns einen tollen Abend hier und viel Spaß bei diesem Bankett. Und du weißt schon, dass da wahrscheinlich 500 Leute sitzen, die irgendwelche Sponsorenverbindungen zu diesem Club haben. Und das ist alles so eine ganz merkwürdige Welt. Ich würde da auf diesem Bankett einfach gerne mal so dabei sein, um das mitzuerleben. Aber ich glaube, menschlich schwierig. Kulinarisch.
Das stimmt.
Ja, menschlich schwierig.
Vermutlich. Kulinarisch vermutlich top. Aber ja, es ist wirklich, wenn so ein Amt so eine Person dann auch und so eine Persönlichkeit dann auch konsumiert, einfach, wenn der dann, ja, gar nichts mehr vom Vulkan von Olli übrig ist, müssen wir uns da Sorgen machen, Oliver Kahn. Sollte vielleicht Lothar Matthäus Hasan Salihamidžić ersetzen, ja. Dass die so ein, er sich hat, wen hat, um sich dran zu reiben, der ihn auch vielleicht auf die Palme bringt, wenn ihn nur sieht. Und dann kann er wieder mal ausbrechen bei so einem Parkett. Kann auch der Vulkan da mal eine Rede halten.
Naja, und das Interessante beim FC Bayern ist ja auch wirklich, es sind ja, und das ist ja so ähnlich wie Hertha das jetzt auch macht, es sind ja wirklich seit jeher Ex-Spieler in den verantwortlichen Ebenen. Das ist ja mit Karl Rummenigge, mit Uli Hoeneß, die waren ja alle früher auch Spieler, ja? Salihamidžić und Kahn jetzt ja auch wieder. Und das ist schon speziell, es gibt ja irgendwie so eine komische Amazon-Doku über den FC Bayern. Und da sagt Uli Hoeneß dann auch in so einem O-Ton, es ist was Besonderes, weil dieser Verein sozusagen von den eigenen Spielern geführt wird, so aus sich heraus geführt wird, zu so einem ganz eigenen, und das ist ja dieses Mir San Mir so ein bisschen, ne, dass er jetzt ja offenbar laut Lothar Matthäus sich verändert hat, und das ist ja auch interessant und speziell, weil bei allen anderen hast du irgendwie so Manager sitzen, die sonst woher kommen, ja, keine Ahnung, oder die zumindest nicht so eine krasse Verbindung mit dem Verein haben, und beim FC Bayern ist es halt immer Ex-Spieler, die das da ausmachen und immer starke Egos. Und das kann vielleicht auf Dauer so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, aber ob es den Erfolg auf Dauer sichert, weiß man halt auch nicht, ne?
Ja, voll. Ist auf jeden Fall wirklich, wirklich spannend. Und man hat das Gefühl, die Bayern wollen halt auch so ein bisschen einzigartig sein, wie immer. Oder auch niemanden ranlassen und so. Es hat auch ein bisschen so fast so internatsartig wirkt das. Ja. Wie so, weißt du, diese Elite-Unis da in USA und England, wo dann auch da die US-Präsidenten der nächsten Generation da ausgebrütet werden und so.
Na gut, die sind werden noch an der Fifth Avenue ausgebildet oder nicht, im Trump Tower. Okay, beziehungsweise im Fernsehen auf Fox. Wollen wir ein kleines Päuschen machen und dann nochmal ganz kurz Blick in die zweite Liga werfen, und wir haben noch einen Gast aus einer Stadt, die jetzt natürlich bald uns besuchen wird, hier in Berlin. Ja. Und wollen wir das kurz nach der Pause besprechen noch?
Das machen wir. Alles kurz klar. Päuschen.
Kurz Päuschen.
Bisschen Luft holen und dann geht's wieder in die zweite Runde. Klar.
Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, ich habe gelernt als Kind. Ich habe zur Schule gegangen, hat mein Sportlehrer gefragt, na, wie hast du gespielt? Habe ich gesagt, gut. Dann hat er gefragt, wie viel Vorlage hast du gegeben? Sag ich, keine. Wie viel Tor hast du geschossen? Keine. Und wie hast du gut gespielt? Also praktisch, er war da. Torschanz für Stürmer. Fragst du, wie viel Torschanz hast du gehabt? Das? Vieles. Okay, er war da. Positiv.
Positiv, das ist das Stichwort, das Pal Dardai in die Mannschaft von Hertha BSC Berlin bringen soll. Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Folge 126, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja, Leon, der Dardai ist wieder zurück an der Seitenlinie bei der Hertha und muss da jetzt auch positive Energie reinbringen.
Absolut. Ich glaube, alle Field-Reporterinnen und Reporter dieser Nation freuen sich jetzt schon auf die Interviews mit Pal Dardai. Und wir als Fans natürlich sowieso. Auch auf die PKs, es ist immer auch geil einfach. Und es wird turbulent, es wird aufregend, es wird spannend, es werden spannende 6 Spiele noch mit Pal. He is back. Und das werden wir in den nächsten Wochen natürlich ausführlich hier beleuchten bei Doppelspitze der Fußball-Podcast, aber wollen jetzt einen kurzen Blick auf unseren Gegner werfen, jetzt am kommenden Wochenende, denn Werder Bremen schreibt auch Schlagzeilen, dem jetzt verloren heute knapp gegen Freiburg zu Hause 1-2, sind gerade gar nicht so gut drauf. Das könnte eine gute Phase sein, um für Hertha da zu spielen gegen die Bremer. Und ansonsten bestimmen aber ja 2 Herren, dann besonders ein Herr, die Schlagzeilen da an der Weser. Das ist natürlich Niklas Füllkrug, der, wer hätte das vor einem Jahr gedacht, auch die Nationalmannschaft gerade mit Toren bereichert. Und da der einzige konstante Spieler ist, der auch für positive Schlagzeilen sorgt. Und bei Werder ist es natürlich ähnlich. Er führt die Torschützenliste nach wie vor noch an. Mit gar nicht mal so vielen Treffern. Ich glaube, fast hat er 15, 16 oder so. Es sind gar nicht so viele.
Ja, 16 glaube ich.
Ja, und er war jetzt verletzt am Wochenende, aber natürlich gibt es immer wieder Schlagzeilen, jetzt auch unlängst heute gesehen. Geht er zu den Bayern nach der Saison? Wer schnappt sich Füllkrug? Weil natürlich ist er bei Bremen gesetzt und der Topstar, aber auch auf anderen Zetteln steht er natürlich bei anderen Vereinen, das ist ja ganz klar. Und wir haben einen Mann angezapft, eine Quelle in Bremen, den wir, ihr erinnert euch an die Folge, als wir in Bremen waren, da auch schon am Mikrofon hatten und der hat uns was geschickt, Henning.
Auf jeden Fall. Malte Bürger von der Deichstube in Bremen, die da ja investigativ und recherchemäßig immer ganz nah dran sind im SVW. Wir haben damals mit ihm gesprochen, das war ein wunderschöner Tag da. Also ein Sonntag ja nach dem Spiel. Das Spiel war nicht so wunderschön, wir haben nur 1-0 verloren. Durch ein Tor von Füllkrug und sind da ja an der Weser lang spaziert. Erinnere mich gerne dran. Und wir haben ihn gefragt, wie er die Sache mit Niklas Füllkrug einschätzt, die Wechselgerüchte, und da hat er uns Folgendes zugesagt.
In Bremen wird natürlich sehr viel gerade über das Sturmduo gesprochen, was einerseits natürlich mit den Toren zusammenhängt, aber andererseits eben auch mit der sportlichen Zukunft. Wobei man beide Personalien da durchaus ein bisschen ja getrennt voneinander betrachten muss. Natürlich wäre es fraglos ein großer Schock, eine große Bürde für Werder, wenn auf einmal beide Spieler gehen würden. Nichtsdestotrotz, die Personalien unterscheiden sich dann doch. Da gibt's Niklas Füllkrug. In der Liga momentan der Führende der Torjägerliste, trifft in der Nationalmannschaft, hat ein phänomenales Jahr hingelegt, ist ja momentan sowas wie das Aushängeschild nicht nur des DFB-Teams, sondern eben auch des SV Werder. Und durch seine Äußerungen, die er getätigt hat, wir haben jetzt gerade auch nochmal mit ihm wieder ein Interview geführt. Also sehr geerdet, sehr realistisch einschätzend, sehr klar auch sich zum Verein bekennend. Nichtsdestotrotz lässt er sich auch eben diese Tür völlig zu Recht auch offen, künftig bei einem anderen Club zu spielen, der vielleicht mehr Geld bietet, aber man nimmt ihm wirklich ab, dass das gar nicht das Hauptargument ist, sondern es geht einfach um die sportliche Perspektive. Um dazu zu sagen, also er hat auch weiterhin, das hat er auch nochmal in dem Interview betont, total Bock bei Werder zu spielen, weil eben dieser viel zitierte Mannschaftsgeist, der immer wieder betont wird, ja hier so groß ist, er mit den Jungs wirklich ja gerne zusammenspielen, das kaufe ich ihm auch total ab. Nichtsdestotrotz, und so geht es eben auch den Fans, natürlich wäre jeder enttäuscht, wenn er geht. Nichtsdestotrotz würde es ihm, glaube ich, jeder gönnen, weil er einfach ja in den vergangenen 4 Jahren eine total ehrliche Haut war, immer alles gegeben hat, auch jetzt mit Leistung überzeugt. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie eine Phase, wo er sich mal wirklich hängen lässt oder wo man denken könnte, diese ganzen Wechselgerüchte, die schwirren in seinem Kopf rum. Und genau deshalb, das hat er auch nochmal in diesem Interview gesagt, er will sich da jetzt noch nicht mit beschäftigen, das soll alles erst am Ende der Saison erklärt werden oder geklärt werden. Vorher ist ja ohnehin nicht damit zu rechnen, dass eine Entscheidung in irgendeine Richtung fällt. Und insofern wartet er einfach ab. Bekanntlich hat er seinen Berater gewechselt im vergangenen Winter, was jetzt weniger ein Zeichen dafür ist, dass er unbedingt wechseln will, sondern einfach, dass er quasi auch die allerletzte Möglichkeit genutzt wissen will, vielleicht für das ganz große Angebot zu sorgen. Und das ganz große Angebot heißt in diesem Fall eben nicht unbedingt das millionenschwere Angebot, was sicherlich auch ein attraktiver Nebeneffekt für ihn ist, sondern einfach das sportlich attraktivste. Und es gab ja das eine oder andere Gerücht, dann kam mal was aus Italien von einem Mittelklasse-Club, auch aus der Premier League soll immer mal wieder Interesse da sein, auch nicht bislang, auch nicht von den Top-Teams. Und genau das ist dann eben auch die ganz interessante Frage. Will Niklas Füllkrug wirklich einfach nur wechseln, um nochmal ein neues Abenteuer zu erleben und vielleicht die ein oder andere oder den ein oder anderen Euro dabei mitzunehmen? Oder möchte er wirklich nochmal eine große sportliche Herausforderung auf einem höheren Niveau, vielleicht in internationalen oder ziemlich sicher in internationalen Wettbewerben erleben? Und ich glaube, Letzteres ist der entscheidende Faktor. Bei allem Respekt für Clubs wie den AC Turin, um den es ja auch zuletzt immer mal wieder ging, das ist eben auch ein Mittelklasse-Club aus Italien. Da ist jetzt, glaube ich, der Anreiz nicht zu groß zu sagen, ja, dann verlasse ich Bremen und suche nochmal ein neues Abenteuer, weil ich eine neue Sprache lernen will. So ein Typ ist Niklas Füllkrug nicht. Er hofft, glaube ich, oder wünscht sich schon, dass da vielleicht noch der ein oder andere Top-Club um die Ecke kommt und auf ihn bauen würde und ihm die Perspektive gibt, die er sich vorstellt. Und da ist aber natürlich auch der Punkt, der erstmal erledigt werden muss. Einerseits träumt Niklas Füllkrug, das hat er auch nochmal betont, von der EM-Teilnahme 2024 im eigenen Land. Vielleicht ist er anders jetzt als bei der WM in Katar, dann sogar Stammspieler. Voraussetzung ist dabei natürlich nicht nur, dass er fit bleibt und dass er dann auch eine nächste gute Saison spielt, sondern dass er womöglich auch Stammspieler ist. Und auch das muss ihm erstmal ja irgendwo bei einem Topverein quasi gelingen können oder ermöglicht werden. In Bremen wäre er unangefochtener Stammspieler, das weiß er auch selbst. Da ist die Perspektive natürlich schon nicht so schlecht. Im Ausland oder auch im Inland bei irgendeinem Topverein könnte das ganz anders aussehen. Und nur als Bankspieler sich für die EM zu empfehlen oder vielleicht dann nochmal dieses große Fußballabenteuer anzugehen, ist, glaube ich, nicht das, was Niklas Füllkrug sich im Moment vorstellt. Darüber hinaus spielt natürlich die Ablösesumme eine große Rolle. Wie gesagt, er ist Führender der Torjägerliste in Deutschland. Er spielt für die Nationalmannschaft, trifft dort auch. Also ist nicht unrealistisch, zumal er noch einen Vertrag bis 2025 in Bremen besetzt, dass Werder ja ab die 20 Millionen aufwärts fordert und sich auch wünscht. Und das kann zumindest in Deutschland schon mal nicht jeder Club bezahlen. Da sind wir halt bei den Bayern, da sind wir bei Leipzig oder bei Dortmund. Da muss so ein Spieler auch erstmal reinpassen. Insofern müssen wir gucken. Ich persönlich würde sagen, sowas wie der SC Freiburg könnte rein sportlich super passen, wenn es da tatsächlich in die Champions League Richtung geht. Aber andererseits muss man da natürlich auch sehen, auch wenn da Geld vorhanden ist mittlerweile durch Erfolge, durch Transfererlöse, ob man bei den ja behutsam aufs Geld achtenden Freiburgern zum Beispiel viel Geld für einen Spieler, der eben auch schon 30 Jahre alt ist und vermutlich, man weiß es nicht genau, einen relativ geringen Wiederverkaufswert hätte, ausgibt, ist auch mehr als fraglich. Insofern in Deutschland sind, glaube ich, die Optionen relativ rar gesät und im Ausland muss man dann eben gucken, ob das sportliche Gesamtpaket passt. Wie gesagt, Stimmung hier in Bremen, er hat mehr oder weniger Legendenstatus mittlerweile schon. Jeder würde sich wünschen, dass er bleibt, aber jeder hätte auch bei aller Enttäuschung großes Verständnis dafür, wenn Niklas Füllkrug sich nochmal für eine richtig große Aufgabe, ein richtig großes Abenteuer entscheidet. Und ich glaube, dass viele Werder-Fans dann auch da einigermaßen mitfiebern würden, je nachdem, welcher Verein es denn dann am Ende wird.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in Bremen um Niklas Füllkrug. Und es passt, finde ich, auch zur Stadt und zum Verein, dass man das locker nimmt. Also in anderen Vereinen wäre, glaube ich, auch deutlich mehr Stimmung so bei Fans und den Verantwortlichen. Und da lässt man es so ein bisschen auf sich zukommen. Ich meine, es spricht viel für einen Wechsel, es spricht einiges auch gegen den Wechsel oder für einen Verbleib in Bremen. Und ich finde, es passt zum SVW, dass es da irgendwie einfach man es locker nimmt. Und man würde es ihm wünschen, wenn das ein gutes Ergebnis für ihn wird mit einem anderen Verein und nochmal einen Karriereschritt. Aber man freut sich natürlich auch, wenn er da bleibt. Und vielleicht wäre es auch das Beste für ihn. Er ist ja auch ein bodenständiger Typ mit Familie und sehr verwurzelt in Bremen. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er bleibt, ehrlich gesagt.
Ich würde ihm raten, geh nochmal weg. Lücke, wag doch nochmal ein Abenteuer. Naja, ist ja wirklich so. Weil wenn du dann irgendwie da mit deinen 50 Lenzen oder so auf dem Balkon sitzt oder deiner Terrasse da im Niedersachsen und überlegst, wäre ich damals doch nochmal nach Turin gegangen. Oder das Angebot von, weiß ich nicht, aus London, was ich damals ausgeschlagen habe. Nee, ich glaube wirklich, dass dem würde nochmal so ein Wechsel. Und wenn du dann scheiterst, dann hast du bisher gescheitert. Aber wenn du nicht scheiterst, dann hast du nochmal ein Abenteuer gehabt. Oder auch so hast du ein Abenteuer. Ist ja völlig egal. Also ich glaube, ich würde es machen.
Ja, vielleicht, wenn er bleibt.
Auch nicht wegen des Geldes, weißt du, sondern einfach wirklich, um zu sagen, ich habe hier nochmal ein europäisches Kapitel hinzugefügt.
Ja, wenn er bleibt, kommt vielleicht eine Statue da in den ums Weserstadion rum. Ist ja ein schöner Ort auch für so eine Statue. Kann man übers Wasser gucken. Aber vielleicht auch nicht. Also ich denke, er wird dann eine gute Entscheidung treffen. Und es hängt ja auch davon ab, wer da was anbietet. So. Aber gerade in England ist ja auch relativ viel Geld in den Mittelfeldvereinen, sage ich mal. Und die ja auch irgendwie spannende Optionen sind. Deswegen ist da schon die Möglichkeit auch, dass da die Summe gezahlt wird, die da veranschlagt wird.
Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie er sich jetzt noch in den letzten übrigen Spielen präsentieren wird. Wenn er da jetzt nochmal so 5, 6 Dinge reinknallt, dann ist er natürlich absolut auf den Zetteln der Top-Clubs. Die werden natürlich sein Alter mit in die Waagschale werfen und sich überlegen, okay, gib mir vielleicht so einen 2-Jahres-Vertrag oder so. Aber selbst dafür, ich meine, naja, mal sehen.
Ich meine, also, nach Bremen zurückkommen kann man ja auch immer noch.
Absolut. Aber ich weiß, was ich nicht machen würde an seiner Stelle, ist zu den Bayern zu gehen. Das würde ich wirklich nicht machen.
Das stimmt. Ja,
und das wär ein Schuss ins eigene Knie.
Was beim Fußball keine gute Idee ist.
Keine gute Idee, nee. Er hat schon eine Zahnlücke, aber noch eine Lücke in der Kniescheibe. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Das wäre, glaube ich, Wäre nicht so schön. Ja, und ansonsten gab es ja noch eine andere Causa in Bremen, die hoch debattiert wurde.
Auf jeden Fall. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Und zwar ist die Mannschaftskasse abhanden gekommen. Und
ja,
zwar
weg.
Vermutlich gestohlen. Das ist schon im letzten Herbst passiert, also schon eine Weile her. Und ist dann, ja, mit etwas Verzögerung ist das quasi ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Die Deichstube hat da berichtet. Und wir hatten das schon mal angesprochen. Und natürlich haben wir auch da nochmal nachgefragt. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Geht das voran? Wie sieht's da gerade aus? Und da hat uns Malte auch was zu gesagt.
Ja, die kuriose Geschichte mit der Mannschaftskasse, die erinnert ja irgendwie an eigene Amateurfußballzeiten, wo irgendjemand vergessen hat, die Umkleidekabine abzuschließen und plötzlich ist die Plastiktüte mit den Armbanduhren, den Portemonnaies und den Autoschlüsseln verschwunden. Ganz so einfach dürfte es beim SV Werder nicht gewesen sein. Ähnlich wie an allen Bundesliga-Standorten ist die Kabine ein sehr heiliger Ort, wo nicht allzu viele Personen Zutritt haben. Nichtsdestotrotz, es müssen wohl irgendwelche Personen Zutritt gehabt haben, denn Niklas Füllkrug hat uns im Gespräch mal relativ glaubhaft versichert, dass er nicht zutraut, dass irgendeiner seiner Mitspieler da kriminelle Energie aufgebracht haben könnte. Was ein wenig verwundert ist halt die Tatsache, dass die Mannschaftskasse anscheinend in einem Safe eingeschlossen war. Also da muss dann auch noch jemand ja die Kombination irgendwie gekannt haben oder sich den Schlüssel geschnappt haben. Wie genau das da gesichert ist, das ist nicht überliefert. Aber es soll niemand eben aus der Mannschaft gewesen sein, sondern irgendjemand, der sich dann doch Zutritt da verschafft hat. Auf jeden Fall eine ganz kuriose Geschichte und das ist jetzt eine Angelegenheit der Polizei. Wir hatten damals schon ein bisschen früher davon Wind bekommen, haben natürlich dann auch Werder kontaktiert, inwiefern, ja, ob es da ein offizielles Statement gibt oder nicht. Das kam dann irgendwann und deswegen ging auch ein wenig Zeit ins Land, bis dann endlich die Berichterstattung sozusagen begann. Aber wie gesagt, seither ist es Angelegenheit der Polizei und die befasst sich auch damit und weitere Details dazu gibt es erstmal nicht. Insofern, ja, ich will nicht sagen, dass dieses Thema versandet, aber es, wie gesagt, es ist jetzt kein Thema, über das dauerhaft gesprochen wird. Und eben, wenn man bedenkt, dass es eben auch schon im Herbst passiert ist und wer da dann trotzdem noch diese weitere Saison hingelegt hat, scheint der Verdacht ja auch wirklich sehr nahe zu liegen, dass der Teamgeist zumindest darunter nicht gelitten hat, was ja schon wieder dafür sprechen würde, dass tatsächlich ja keiner der Spieler da plötzlich ja zum Täter geworden ist. Schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. Wir lassen uns da auch überraschen, ob da jemals ans Licht kommt, wer es denn letztendlich war. Es ist auf jeden Fall kein Thema, was hier irgendwie weggelächelt wird. Aber es ist jetzt auch nichts, was die tägliche, ja, tägliche Arbeit aller Beteiligten bestimmt.
Ja, ich finde es nach wie vor trotzdem einfach, es ist Crime, es ist spannend, es ist einfach, sowas denkt man nicht, dass sowas passiert in der Bundesliga bei einem Verein. Er hat ja gesagt, dass es auch im Safe da war, das finde ich auch interessant. Und ich frage mich, ob nicht Borowski, der Tatortkommissar, ich weiß, der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile im Ruhestand, aber könnte der nicht nochmal da jetzt eingreifen und nochmal in der Werder-Kabine Ermittlungen aufnehmen? Das würde ich grüßen.
Auf jeden Fall. Also es ist meinte Malte ja auch eine Geschichte, die sich eher so natürlich dann mit geringeren Geldbeträgen vermutlich, aber eher so in der Kreisklasse abspielt. Und sowas dann in der Bundesliga zu hören, zu erleben, ist dann natürlich auch nochmal speziell. Scheint aber ja auch keine besondere Unruhe da in die Mannschaft zu bringen. Ja, ist ja auch vielleicht sowas mit dieser hanseatischen Ruhe, die da in Bremen ja auch einer der Erfolgsgaranten ist seit Jahren, wird da ja damit umgegangen und ja, ich meine, es ist natürlich wahnsinnig schwer, sowas zu ermitteln, vermutlich. Und es ist immer noch sehr im Dunkeln, was da jetzt genau passiert ist. Es gab ja so einen Tag der offenen Tür, der da irgendwie, wo es hätte sein können, der Tatzeitraum, aber es ist natürlich natürlich schwierig.
Ja, Tag der offenen Tür anscheinend auch beim Safe. Also man weiß nicht, was da genau passiert ist. Wahrscheinlich auch keine Kameras in der Kabine aufgrund der Privatsphäre. Also, naja, das, ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal irgendwie aufgeklärt wird. Wer weiß.
Ja,
schauen wir vielleicht mal. Der SV Werder Bremen zu Gast nächste Woche im Olympiastadion am Samstag beim Comeback von Paul Dardai. Wahnsinn, auch unfassbar eigentlich. Man fühlt sich auch da wieder in so einer Zeitschleife gefangen, ja?
Ja.
Es ist irgendwie total verrückt. Aber gut, irgendwie lass uns das mit Humor nehmen und nach vorne schauen, was anderes bleibt einem ja auch gar nicht übrig. Und ein Club, der sehr eng verbunden ist mit dem SV Werder, ist St. Pauli. Der FC St. Pauli, der in der zweiten Liga für Furore gesorgt hat, bis zu diesem Spieltag wirklich eine unfassbare Siegesserie hingelegt hat. 10 Siege in Folge. Mhm. Und es hätte der Rekord gebrochen werden können, eingestellt werden können, wie auch immer. Und leider hat es nicht geklappt aus Sicht vieler St. Pauli-Fans. auch ein Heimspiel auch noch, geht verloren gegen Eintracht Braunschweig 1-2. Aber trotzdem eine unfassbare Geschichte, die da geschrieben wird und die der neue Coach Hürzeler, heißt er ja, glaube ich, da mit natürlich geformt hat. Ein Mann, der aus dem bajuwarischen Gefilden kommt und dann installiert wurde bei St. Pauli und eine so unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Das ist wirklich unglaublich. Und jetzt steht das Hamburg-Derby an. Da haben wir aufgrund anderer Ereignisse auch noch groß drüber berichtet. Ich hoffe, dass es da diesmal nicht wieder so Schlagzeilen gibt wie vorm letzten oder nach dem letzten Derby dann Hamburg. Aber jetzt, kommende Woche steht's an. Und wenn St. Pauli das gewinnt, dann sind sie halt ganz nah dran. Das hätten sie jetzt auch schon dieses Wochenende schaffen können, weil der HSV hat wieder die große Aufstiegsflatter und verliert gegen Kaiserslautern da mit 0-2. Das kann man schon mal machen. Auf dem Betzenberg verliert man schon mal. Aber das wird nochmal ein heißes Rennen. Düsseldorf hat sich heute nochmal wieder reingebracht ins Rennen, weil sie da den Tabellenführer geschlagen haben. Aber es ist, also ich würde es, wenn, dann natürlich Pauli gönnen. Das ist ja völlig klar.
Ja, in Hamburg sind bei uns da die Leidenschaften und die, wie sagt man,
Sympathien.
Sympathien, dankeschön. Sind da klar verteilt. Ja, ist auf jeden Fall auch relativ spannend in der zweiten Liga. Darmstadt immer noch Tabellenführer mit 58, 4 dahinter, Heidenheim auf Platz 2, wäre auch ein spannender Bundesligist mal nächstes Jahr. Und dahinter der HSV auf Platz 3, Relegation gerade, das hat ja letztes Jahr nicht geklappt in der Relegation für den HSV. Ganz liebe Grüße. Und das ist ein Punkt hinter Platz 2, sind die ist der HSV und danach Düsseldorf und Pauli mit jeweils 47 Zählern. Also 6 Punkte sind es auf den Relegationsrang. Aber klar, der St. Pauli kann da im Stadtderby auf jeden Fall Big Points machen, wenn man nochmal oben angreifen möchte. Und ich persönlich, ja, würde mich da auch freuen, wenn das klappt, ehrlich gesagt.
Liebe Wobei Grüße ich mir zum Beispiel, wenn, wir müssen ja jetzt ein bisschen härter das Position mit einkalkulieren, wenn wir jetzt Relegation spielen, würde ich mir, glaube ich, eher den HSV wünschen, tatsächlich, als St. Pauli. Weil St. Pauli finde ich dann auch ein bisschen eklig. So mit Millern-Toren so, da tun sich die Hertha generell schwer.
Ja.
Ich erinnere nur an das Pokal aus in der ersten Runde gegen Braunschweig. Ist ja so ähnlich, so ein Tollhaus.
Ja.
Und dann lieber gegen den HSV, der immer so eine nervliche Flatter kriegt, wenn es Richtung erste Liga geht.
Er macht den psychologischen Vorteil einfach aus der letzten, aus dem letzten Jahr. Und da kann Plattenhardt dann auch nochmal vielleicht vielleicht einen positiven Abgang oder so feiern. Oder
jemand anders. Gott. Ja, wow, was für eine Woche, was für eine verrückte Zeit irgendwie gerade, finde ich, im Fußballgeschäft. Also allein diese ganze Geschichte jetzt mit Hertha, dann hast du die Bayern, die da irgendwie total ausrasten. Also wirklich gerade richtig viel geboten im Saisonendspurt. Und ich habe das Gefühl, es bleibt auch noch so heiß. Also da sind noch nicht die letzten Geschichten geschrieben.
Ich glaube auch.
Wer weiß, vielleicht kommt ja auch sogar noch Dortmund an den Bayern vorbei. Was passiert dann wirklich, wenn die Bayern auch noch den Meistertitel verspielen, ne?
Das wäre krass, eine Saison ohne Titel.
Das wäre wirklich krass, weil dann würde ich jetzt mal schon 100 Euro draufsetzen, fiktiv natürlich nur, dass dann Salihamidžić auf jeden Fall weg ist.
Ja, da müsste man wirklich einiges ändern.
Ja, weil Tuchel können sie nicht entlassen. Der ist ja erstmal, also...
ja. Der wird sich da einiges in seinen Vertrag reingekritzelt lassen haben.
Auf jeden Fall.
Alle Eventualitäten.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann bleibt ja die Frage, wo Nagelsmann vielleicht mal landet. Zur neuen Saison und so.
Tja, ich habe gelesen, seine Freundin hat erstmal ihren neuen Job bei BMW nicht angetreten. Gibt's da schon vielleicht erste Bestrebungen wegzuziehen? Nach England? Fragezeichen. Ja, das ist alles die große Frage. Wir können mal kurz noch zum Abschluss dieser 126. Doppelspitze-Folge mal kurz aufs Restprogramm von den Bayern schauen und sehen, dass sie noch 3 Auswärtsspiele haben gegen Mainz, Bremen und Köln und zu Hause eine gewisse Mannschaft aus Berlin empfangen namens Hertha BSC, dann Schalke und Leipzig. Tabellarisch betrachtet ist natürlich Leipzig der schwerste Gegner. Von der Überraschungspotenzial ist natürlich auch immer Köln auswärts schwierig und auch Mainz.
Und auch in Bremen, also je nachdem, wie Bremen noch so in Fahrt kommt, nachdem sie von der Hertha jetzt am kommenden Samstag wachgerüttelt werden mit einer Auswärtsniederlage, können sie da vielleicht, Bremen-Bayern ist natürlich auch ein Duell, da klingen die 90er Jahre und andere Jahrzehnte vermutlich, klingen da an.
Ja. Auf der anderen Seite hat Dortmund auch noch ein echt toughes Abschlussprogramm. Gegen Frankfurt geht's, gegen Bochum, die noch im Abstieg kämpfen. Sie haben Wolfsburg, okay, immer komisches Spiel auch. Dann haben sie auch vor allem Gladbach, die jetzt auch so ein bisschen zurückfinden in die Spur. Augsburg und Mainz, na gut. Aber ja, ich meine, ja. Allein, dass man da jetzt nochmal drauf guckt auch, ne, ist auch schon wieder gut. Ah ja, es sind halt nur 2 Punkte, ne? Es sind halt nur 2 Punkte. Und wer weiß, ich meine, Union hat es heute auch wieder verkackt. Die werden ja auch, das ist ja auch so ein Ding, ne? Union hätte ja auch nochmal näher rankommen können heute.
Auf jeden Fall. Also die Verfolger, das ist auch ein kollektives Bundesliga-Problem. Vielleicht liegt es auch gar nicht an den Mannschaften, sondern egal, wer in der Bundesliga da in der Verfolgerposition der Bayern ist, der stolpert. Vielleicht ist es einfach auch ein strukturelles Problem der Liga.
Vielleicht war ja, ich glaube, aber es zeigt auch, glaube ich, dass es einfach echt schwer ist, Meister zu werden. Weil du musst halt wirklich über eine komplette Saison performen. Und das schaffen halt echt nur wenige Mannschaften, weil du immer auch Belastungskapazitäten und Belastungsspitzen hast, wo du dann auch nicht deine volle Leistung bringst. Union jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen federn lassen muss, weil sie echt super viele Spiele hatten. Also das wirklich, das ist halt das, ja, Meister wirst du halt über die Strecke, ja, das ist halt ein Marathon und, keine Ahnung, Pokal kannst du auch mal ein geiles Spiel so rauskitzeln und bist dann schon eine Runde weiter. So, das ist halt ein anderes Setting.
Auf jeden Fall, Pokal ist immer der kürzeste Weg zum Titel und das ist in der Liga eben anders und da brauchst du halt auch die Kaderbreite, weil gerade wenn du dann Pokal, Meisterschaft und vielleicht noch international spielst, wie es ja bei Union auch der Fall war, dann zerrt das eben ganz schön an der Physis und am Kader. Und wenn du da halt eben dann nicht die Breite hast, dann nochmal 2-3 zu schonen, dann wird es nach hinten raus auch echt schwer.
Ja. Pokal, kürzester Weg zum Titel oder auch schnellster Weg nach Hause, ne? Also bei der Hertha traditionell eigentlich immer erste oder zweite Runde, ciao. Also so kann man es auch sehen.
Das stimmt. Das
Wahnsinn, ey. Da habe ich heute auch nochmal dran erinnert, dass Hertha, so ging die Saison ja schon beschissen los, Henning. Wir in Braunschweig. Also es war ein schöner Trip, aber das Spiel war halt einfach schon, dass man eine böse Vorahnung hatte für diese Saison. Und dass die jetzt aber mit Paul Dardai wiederum aufschlägt, das ist, ja.
Es ist wirklich dieses Braunschweig-Spiel ist wirklich wie so ein Symbol für die ganze Saison, weil es ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Es war eine okay Mannschaftsleistung. Der Einsatz hat gestimmt, aber im Ergebnis einfach grauenhaft. Und wollen wir jetzt nicht hoffen, dass quasi das Ergebnis der ganzen Saison grauenhaft ist. Da ist ja noch alles drin auch, aber trotzdem Stand jetzt, 28. Spieltag, muss man einfach sagen, der Einsatz hat meistens gepasst, das Ergebnis leider nicht.
Ja, und da muss jetzt genau das, da können wir vielleicht auch mal nächste Woche nochmal drüber reden oder wann auch mal wir jetzt hier die nächste Folge aufnehmen, müssen wir nochmal schauen, in den Kalender blättern, aber das ist halt einfach auch die große Gefahr, eben dieses eingelullten immer wieder sich zu sagen, und ich glaube, das hat im Verein auch ein bisschen zu große Rolle gespielt. Wir waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich hatten wir ja gute Chancen und es hat wieder so ein bisschen gefehlt. Ja, gut, aber am Ende stand halt wieder Niederlage so. Und das war die letzten 10 Spielen, waren es halt viel zu viele Niederlagen so. Also, so, das ist halt extrem gefährlich. Und ich glaube, da wurde auch zu lange nicht ernsthaft wirklich mal konsequent was gemacht. So, aber ja, jetzt schauen wir, wie es mit Dardai weitergeht. Ich will jetzt nicht das nächste Fass noch aufmachen, aber es ist, glaube ich, das war auch ein Grund, warum es letztendlich so runtergegangen ist. Dieses gefährlich wabernde, nicht wirklich mal Klartext redende, zu sagen, uns fehlt die Qualität, wir müssen da jetzt einfach auch echt hart aufpassen und es hilft eben nicht, wenn wir da so ein bisschen mithalten, sondern man muss halt einfach auch mal dann die Punkte einfahren und dann vielleicht auch mal ein Kackspiel abliefern, aber dafür gewinnen. Ja. Und damit können sie mal gegen Bremen jetzt anfangen. Scheiße spielen, aber gewinnen. Das wäre auch okay. Wär völlig okay für mich.
Steht auf dem Wunschzettel. War vielleicht zu viel Bankett-Talk in letzter Zeit. Zu viel weichgespült ist. Und jetzt mal wieder Klartext, der Klartext-Dardai, wie die Boulevardpresse wahrscheinlich titeln würde, muss er jetzt mal durchgreifen. Und ja, einfach genau. Nicht schön spielen und verlieren, sondern meinetwegen scheiße spielen und gewinnen. Ja. Wäre in Ordnung.
Es ist so. Ja, nach Tuchel ist back, jetzt Dardai ist back. Wahnsinn, okay. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche in Richtung 29. Spieltag dann schon. Es geht aber so richtig volle Granate in den Endspurt. Und wir wissen dann auch, wie die Bayern gegen City dann endgültig rausgeflogen sind. Oder haben sie doch noch das Wunder geschafft? Wer weiß. Wir wissen, wie sich die Hertha im Spiel 1 unter Paul Dardai wieder präsentiert hat. Und wie auch das Hamburg-Derby vielleicht ausgegangen ist. All das dann in der nächsten Folge. Wahnsinn. Es ist wieder pickepacke voll. Es ist schön. Es ist, klingt einfach schon vielversprechend und wir freuen uns drauf. Und wünschen jetzt erstmal eine gute Woche.
Genau. Kommt gut rein und macht's gut. Bis bald.
Bis dann. Ciao.